ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute
mit Nabila Tassi. SWR 1 Leute, hallo und herzlich willkommen, Cem Özdemir.
Ich freue mich sehr, hier zu sein, Herr Tassi.
Schön, dass Sie da sind. Sie sind der Spitzenkandidat der Partei Bündnis 90 Die Grünen für die Landtagswahl. Auf Ihren Plakaten steht, Herr Özdemir, Erfahrung war nie wichtiger als jetzt. Kann man Land auf, Land ab überall sehen. Politische Erfahrung haben Sie ja nachgewiesenermaßen, aber nicht in der Landespolitik. Können Sie das aufholen?
Ich bin ein Kind des Landes. Ich bin hier groß geworden, geboren und verdanke dem Land viel. Meiner Nachhilfelehrerin in der 5. Klasse, als ich auf der Hauptschule war, Eltern, die mich mit nach Hause, also Kinder und deren Eltern, die mich mit nach Hause zu sich genommen haben, nach meinen Hausaufgaben gefragt haben, mein Handballtrainer. Und ich möchte dem Land jetzt was zurückgeben, dass das, was Winfried Kretschmann hier erfolgreich 15 Jahre gemacht hat, so fortgeführt wird. Eine Politik, wo nicht immer die eigenen Leute Recht haben, die anderen nicht immer Unrecht haben. Eine Politik, wo man sich nicht wie die Kesselflicker streitet, sondern das Land versucht, zusammenzuhalten.
Nee, ich frage nur, weil ja Landespolitik ist ja mal was anderes als Bundespolitik oder Europapolitik.
Es ist näher dran an den Menschen.
Auf den Panels mit den Leuten, die das seit Jahren machen, von den anderen Parteien.
Was man allerdings auch merkt, hier und da, dass sie das seit Jahren machen. Also mehr Negatives will ich zu denen gar nicht sagen. Und ich glaube, das tut dem Land nicht schlecht, wenn jetzt ein Update erfolgt. Und dafür stehe ich.
Man muss sie eigentlich nicht vorstellen. Sie haben es selber gesagt, Sie sind ein Landeskind, 65, in Bad Urach geboren. Da sind Sie auch Ehrenbürger. Ihre Eltern sind aus der Türkei gekommen, hierher. Sie nennen sich anatolischer Schwabe, Özelbrötzel und so weiter. Das haben wir alles gehört. Gelernter Erzieher, studierter Sozialpädagoge, mit 16 den Grünen beigetreten. Und jetzt können Sie endlich wieder straffrei schwäbeln.
Was kann ich?
Straffrei schwäbeln.
Das konnte ich auch in Berlin. Ich habe sogar schon im Bundestag eine komplett schwäbische oder zweimal sogar komplett schwäbische Rede gehalten. Da mussten allerdings die Stenografen des Landtags von Baden-Württemberg hinzugezogen werden, damit auch alles tatsächlich genau protokolliert werden kann, weil es dann doch zu schwäbisch war.
Sie kandidieren für die Grünen. Da gehen Sie jetzt aber nicht gerade hausieren mit. Wenn man jetzt Ihre Geschichte mit den Grünen anschaut, da gab es da viele gemeinsame Erfolge, aber auch Niederlagen, von denen man heute denken kann, die Grünen haben den Cem irgendwie nie richtig lieben gelernt. Tun sich die Grünen schwer mit Cem Özdemir und Cem Özdemir mit den Grünen?
Also erstens weiß jeder, dass ich bei den Grünen bin. Ich war ja schließlich auch mal 10 Jahre Vorsitzender von dem Laden. Zweitens trete ich ja nicht für die Bundespartei an, für die Grünen irgendwo, sondern für die Grünen in Baden-Württemberg. Das sind die Grünen von Winfried Kretschmann. Das sind die Grünen, die mich mit 97% zu ihrem Spitzenkandidaten aufgestellt haben. Und worum geht's? Es geht darum, wer soll dieses Land in einer schwierigen Zeit führen? Wer soll Ministerpräsident sein in einer Situation, wo sich um uns herum die Welt gerade dramatisch verändert? Wer soll versuchen, hier widerstrebende Interessen, die Arbeitnehmer, die Arbeitgeber, die Wissenschaft, alle unter einen Hut zu bringen? Da bringe ich, glaube ich, einiges Erfahrung mit.
Ja, Sie sind Stehaufmännchen, das kann man wirklich sagen. Also einer, der hart im Nehmen ist, Handballtorwart
genau.
Gelernt.
Und Sie wissen, über die Handballtorhüter sagt mir, das sind diejenigen, die entweder nicht schnell genug wegrennen konnten oder einen Hau hatten. Ich überlasse es Ihnen, was es bei mir war. Aber was man auf jeden Fall über die Handballer sagt, hart in der Sache, aber immer fair und anständig. Und so versuche ich auch den Wahlkampf zu machen. So will ich auch das Land führen. So habe ich auch meine Ministerien immer geführt. Es geht darum, was ist die beste Idee fürs Land, nicht von wem kommt sie.
Ja, jedenfalls haben Sie sich da neulich auch vor lauter Einsatz auch mal einen Finger gebrochen, glaube ich.
Zwei sogar.
Zwei, genau.
Und ich habe es selber gar nicht gemerkt. Ja. Ich habe weiter gespielt.
Also einer, der
und
sich nie
und die Netz-Community hat es gemerkt und hat dann gesagt, du solltest mal zum Arzt gehen.
Na gut, dass es die gibt. Einer, der nie aufgibt, einer, der sich auch in den Wind stellt, das ist das, was Sie auch selbst von sich sagen. Wie sieht es denn innen drin aus, so kurz vor der Wahl bei Cem Özdemir?
Och, ausschlafen wäre mal nicht schlecht und einfach mal wieder ein Buch lesen, eine Platte zu Ende hören, ein VfB-Spiel mal ganz zu Ende sehen und nicht immer nur die Zusammenfassung. Heute Abend ja auch spielt der VfB und ich kann es halt nicht anschauen, aber gut, Augen auf bei der Berufswahl, andere Leute haben echte Probleme. Insofern, das ist ja auch ein Privileg, schauen Sie, ich habe nicht vergessen, wo ich herkomme. Ich habe bis zur 4. Klasse in Deutsch eine 5 gehabt. Die Prognose war, ich werde nie richtig Deutsch lernen. Manche sagen, stimmt ja auch, er hat nicht richtig Hochdeutsch gelernt. Ja. Und dass ich mal Abgeordneter sein durfte, Bundesminister, jetzt antreten darf für das Amt des Ministerpräsidenten, spannende Leute kennenlernen darf und so, das ist ja schon auch eine Auszeichnung.
Jetzt könnten Sie in die Geschichtsbücher eingehen.
Davon will ich nicht schimpfen, sondern dankbar sein.
Sie könnten in die Geschichtsbücher eingehen, wieder mal als erster Ministerpräsident eines Bundeslandes mit Migrationshintergrund, wenn man jetzt mal David McAllister mit seinem schottischen Vater mal rausrechnet. Sie erzählen die Geschichte auch gerne, aber könnte es auch ein Nachteil sein? Beziehungsweise ich frage mal, ist Baden-Württemberg bereit für einen Ministerpräsidenten mit Migrationshintergrund?
Ich glaube, dass in Baden-Württemberg die Menschen danach beurteilt werden, wo sie hinwollen, nicht wo sie herkommen. Das ist mein Eindruck, das ist auch das Feedback, das ich bekomme. Bei meinen Veranstaltungen ist es mittlerweile so, dass wir leider schon Leute abweisen müssen, weil aus Sicherheitsgründen nicht mehr Leute rein dürfen. Und manchmal fragen die Moderatoren, wer war noch nie auf einer Veranstaltung von Cem Özdemir? Dann gehen manchmal 2/3 der Hände hoch. Und wenn man dann fragt, wer war noch nie auf einer grünen Veranstaltung, sind es oft immer noch 50%. Das heißt, das Interesse ist da. Es bestätigt meine These, dass das Rennen wirklich offen ist. Und das ist auch eine tolle Ermutigung.
Wirtschaft ist das überragende Thema im Landtagswahlkampf und die Wirtschaftskrise allgegenwärtig. Was wollen Sie tun? Was wird das Land Baden-Württemberg unter Ihrer Führung tun, um den Anschluss nicht zu verlieren?
Also ein paar Sachen machen wir ja schon sehr gut. Wir sind bei Forschung und Entwicklung, sind wir die Nummer 1. Da spielen wir nicht in der Bundesliga, sondern in der Champions League mit 5,7% vom BIP. Sind wir in einer Liga mit Massachusetts, mit Kalifornien. Das hilft uns jetzt gerade in der Krise, weil wir darüber auch die Quellen des Wohlstands von morgen erschließen können. Also die Gesundheitswirtschaft. Haben wir mittlerweile mehr Jobs wie in der Automobilindustrie. Luft- und Raumfahrt, Robotik, künstliche Intelligenz sind wir einer der führenden Standorte in der Europäischen Union und hier im Großraum Stuttgart. Kreativwirtschaft, wir bekommen ja sogar Oscars für Trickfilme etc. Aber dort, wo wir traditionell stark sind, im Maschinenbau, in der Automobilindustrie, sind wir gerade hart gebeutelt durch Faktoren, die auch ein Ministerpräsident jetzt nicht wirklich beeinflussen kann. Nehmen Sie die Zölle von Trump, nehmen Sie China, das von der verlängerten Werkbank zum harten Konkurrenten wurde. Das billige russische Gas, das wir auch nicht mehr wollen, ist weggefallen. Jetzt müssen wir schauen, was können wir hier im Standort tun, um wettbewerbsfähiger zu sein.
Ja, was können Sie denn tun? Also zum Beispiel der Verband der deutschen Automobilindustrie, jetzt doch mal bei der Automobilindustrie, bei der Kernindustrie, weil ja da sind die Ängste besonders groß. Viele Zulieferer wollen nicht mehr in Baden-Württemberg bleiben, wollen ihre Produktion ins Ausland verlegen. Mit welchen Argumenten wollen Sie die hier halten?
Die Standortkosten sind so hoch. Deshalb ist es zum Beispiel falsch, wenn jetzt in Berlin die Krankenkassenbeiträge steigen. Dann wird der Standort nicht billiger, sondern wird er noch teurer. Versprochen war von Frau Wagen von der CDU aus Baden-Württemberg, die jetzt besonders Bundesgesundheitsministerin ist, dass das Gegenteil passiert. Also Lohnnebenkosten dürfen nicht weiter steigen. Das ist ein Faktor. Strompreise dürfen nicht weiter steigen. Es gäbe eine Maßnahme, wie man eine Kostenbremse einführen könnte. Man könnte dafür sorgen, dass der Netzausbau künftig über Freilandleitungen stattfindet, nicht mehr über Erdkabel, wie es die CSU durchgesetzt hat. 20 Milliarden würden wir sparen. Ein Jahr früher wären wir fertig mit dem Netzausbau.
Da wollen wir vom SWR-Faktenbasisteam wissen, ist das eine Behauptung oder wirklich ein Fakt? Im Podcast der Stiftung Energie und Klimaschutz der NBW heißt es, dass die Kosten für die Erdverkabelung im Gleichstrombereich deutlich höher sind als für Freileitungen. Eine Gesprächspartnerin von Transnet BW, der Übertragungsnetzbetreiber in Baden-Württemberg, erklärt dort im April 2025, dass das in Baden-Württemberg insbesondere den Südwestlink und den Nordwestlink betreffe. Das sind geplante Stromtrassen, die Strom aus dem Norden Deutschlands in den Süden, insbesondere nach Baden-Württemberg, bringen sollen. Wenn diese Projekte als Freileitungen umgesetzt würden, könnten demnach etwa 20 Milliarden Euro an Investitionskosten eingespart werden. Die Zahl hatte Özdemir auch genannt. Andere Energieexperten bestätigen, Freileitungen seien günstiger. Man könne gerade bei den großen Leitungen Milliarden sparen. Vermutlich sind sie laut Experten auch schneller, aber das hänge auch an der Bearbeitung der Genehmigungsverfahren. Die Frage könne außerdem nur mit Blick auf ein konkretes Projekt genau beantwortet werden, auch ob man dann wirklich ein Jahr früher fertig wäre mit dem Netzausbau. Unsere Einschätzung ist diese: Die Aussage von Özdemir geht in die richtige Richtung. Mehrere Experten sagen, Freileitungen seien in der Regel günstiger und können einen schnelleren Netzausbau ermöglichen. Um die Aussage abschließend zu bewerten, muss man sich aber konkrete Projekte in Deutschland anschauen und diese prüfen. Und wir gehen wieder rein ins SWR1-Leutegespräch.
Und dann müssen wir hier dafür sorgen, dass wir bei der Automobilindustrie jetzt keinen Kulturkampf führen. Ich habe meinen Beitrag dazu geleistet. Sie werden sich daran erinnern. Ich habe gesagt, flexibel im Weg, klar im Ziel. Flexibel im Weg bedeutet, wenn die Zulieferer sagen, wir brauchen für den Übergang den Hybrid, dann sollten wir das nicht kaputt machen. Aber ein echter Hybrid, also keiner, wo man das Kabel spazieren fährt wie früher. Wenn das hilft, dass man beim Ziel ankommt, dass die Mobilität künftig emissionsfrei ist, wegen des Klimaschutzes, mache ich das mit. Im Umkehrschluss heißt es aber, die CDU muss auch mitmachen, dass das Ziel emissionsfreie Mobilität nicht in Frage gestellt wird. Also, so wie wir es in Baden-Württemberg unter Winfried Kretschmann gemacht haben, im Strategiedialog, alle, die Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Wissenschaft, die Politik, zusammen das Problem lösen, dann kriegt man es hin. Kein Kulturkampf.
Wie sollen wir das machen? Also Kabel spazieren fahren hin oder her. Die Elektroautos aus Deutschland sind aktuell einfach zu teuer. Es gibt kein Elektroauto unter 20.000 Euro und auch keins, das aus Baden-Württemberg
käme. Ja, das wird langsam besser. Also ich gebe Ihnen recht, die erste Runde ging nach China. Das hat damit zu tun, dass wir uns auf den Erfolgen von gestern zu sehr ausgeruht haben. Aber mittlerweile kommen ja die Autos auch aus Baden-Württemberg. Unter den Top-Autos, die mittlerweile verkauft werden, sind ja jetzt mittlerweile Gott sei Dank die deutschen Hersteller wieder ganz oben. Ich gestehe Ihnen gerne zu, das hätte es auch früher schon geben können, aber das tut sich ja jetzt langsam was. Ich habe mir in Rastatt den CLA von Mercedes-Benz angeschaut, ich war in München auf der Automobilmesse. Also unsere Autohersteller können das auch. Was sie aber brauchen, ist Planungssicherheit, Investitionssicherheit. Die gibt es mit mir.
Viele sagen, die Automobilindustrie wird nicht mehr der führende Wirtschaftsfaktor sein in Deutschland. Sie haben vorhin selber den Strukturwandel angesprochen, KI, Robotik, Gesundheit. Wie wollen Sie denn den notwendigen Strukturwandel hier in Baden-Württemberg schaffen?
Also erstmal, wenn eine neue Technologie kommt, hilft es nicht, Mauern zu errichten. Das hat noch nie funktioniert. Das wäre so, wie wenn Sie sagen, die Dampfmaschine kommt, aber ich tue einfach so, als ob sie es nicht gäbe. Die KI kommt, ich ignoriere es. Das hat noch nie funktioniert. Ähnlich ist es bei der Antriebswende. Aber das Problem beim Auto ist ja nicht nur der neue Antrieb. Das Problem ist ja auch, dass das Geschäftsfeld künftig ist, eine Art fahrendes Mobiltelefon. Das Auto von morgen wird eines, das zunehmend vernetzt ist, das autonom fährt. In all den Fällen müssen wir spitze sein und müssen wir die Forschung vorantreiben. Da kann uns Brüssel auch helfen. Bleibt mal beim Thema Zulieferer. Was hat denn China gemacht? China hat darauf bestanden, dass deutsche und europäische Autofirmen in China ihr Zubehör lokal einkaufen müssen. Warum sagt Frau von der Leyen, CDU-Mitglied, nicht, dass alle chinesischen Firmen in Europa von europäischen Zulieferern einkaufen müssen? Baden-Württemberg würde besonders davon profitieren.
Das ist aber Bundespolitik.
Das ist sogar Europapolitik. Ja, genau. Ja, aber das würde uns in Baden-Württemberg helfen. Also verstehen Sie?
Ja, was können Sie da machen als Ministerpräsident?
Massiv Druck machen. Wir sind als Baden-Württemberg ein bedeutendes Bundesland. Ich würde auf Herrn Merz und würde auf Frau von der Leyen einwirken, hoffentlich in Unterstützung durch den Koalitionspartner. Der könnte ja möglicherweise dieselbe Parteifarbe haben wie Frau von der Leyen und Herr Merz. Jetzt hört mal bitte auf mit der Naivität. Schützt Europa bitte. Und das gilt ja für die gesamte Resilienz. Wir müssen die Abhängigkeit von anderen Ländern reduzieren und die eigene Stärke Europa stärken.
Das Thema Migration ist nicht mehr das vorherrschende große Thema, aber immer noch bedeutend für die Menschen im Land. Bund und EU sind für die Asylregeln zuständig, die Länder für die logistische Umsetzung, auch in den Kommunen. Wie wollen Sie, wie wollen die Grünen die Kommunen konkret unterstützen bei der Umsetzung?
Die Zahlen gehen ja deutlich zurück. Das kommt nur verspätet an, was die Kosten angeht bei den Kommunen. Aber da ist ja eine Entlastung deutlich spürbar. Wir in Baden-Württemberg sind das Bundesland, das die Kommunen am stärksten unterstützt. Von dem Sondervermögen, wie man es in Berlin nennt. Wir nennen es Sonderschulden, weil man bei uns Mathematik in den Schulen nicht abwählen konnte. Gehen 2/3 direkt an die Kommunen, ohne Auflage. Das heißt, die Kommunen können das Geld so verwenden, wie sie es für richtig erachten. In anderen Bundesländern ist es deutlich weniger und ist es dann noch entsprechend gelenkt. Also, wir haben zum Beispiel auch das Konnexitätsprinzip. Wenn wir Aufgaben an die Kommunen geben, wird auch das Geld zur Verfügung gestellt. Das muss aber jetzt künftig auch der Bund machen. Wenn Aufgaben an Kommunen gehen, muss es immer auch das Geld geben. Das wird aber natürlich dauerhaft nicht reichen, weil das strukturelle Problem der Kommunen durch den Rückgang der Gewerbesteuer, das wird sich nur auffangen lassen, wenn es mit der Wirtschaft wieder besser wird und wenn der Bund über die Umsatzsteuerpunkte dafür sorgt, dass die Kommunen dauerhaft ein sicheres Einkommensquelle haben, mit der sie ihre Aufgaben erfüllen können.
Von der Gewerbesteuer kriegen die Kommunen ja ohnehin nicht so wahnsinnig viel ab, glaube ich. Aber mal kurz noch mal eine Frage zu der.
Ja, die geht an die Kommunen, die Gewerbesteuer. Ja. Aber dadurch, dass es der Wirtschaft gerade schlechter geht, ist überall dort, wo wir es mit Unternehmen zu tun haben, die gerade weniger verdienen, geht die Gewerbesteuer zurück. Und das wirkt sich für die Kommunen so aus, dass sie da sparen, wo sie sparen können. Das sind die freiwilligen Leistungen, also Schulsozialarbeit oder öffentlicher Verkehr. Ja. Aber das ist natürlich das, wo die Bürger die Demokratie am unmittelbarsten erleben. Insofern, der Verzicht auf die freiwilligen Leistungen ist natürlich fast eine Art AfD-Förderprogramm. Ja, das will ich aber nicht.
Jetzt mal bei strukturellen Themen. Bleiben wir bei der Migration. Es gibt eine neue Gesetzesverordnung vom Bund, jetzt im Februar in Kraft getreten. Da sind neue sichere Herkunftsstaaten deklariert worden. Algerien, Indien, Marokko, Tunesien sind dabei. Wollen Sie das umsetzen? Wollen Sie jetzt verstärkt abschieben? Es wird ja schon deutlich mehr abgeschoben aus Baden-Württemberg.
Ja, das ist auch prinzipiell richtig. Leute, die irregulär hier sind, müssen das Land verlassen bzw. gar nicht erst hierher kommen. Ich finde, man muss Flucht auf der einen Seite, Asyl auf der anderen Seite, Zuwanderung voneinander trennen. Ich habe großes Verständnis dafür, dass Menschen, die in Not sind, nach jedem Strohhalm greifen. Aber dafür ist das Asylrecht nicht geschaffen. Dafür brauchen wir Einwanderungsregelungen. Übrigens auch Hilfe vor Ort, damit Menschen im eigenen Land eine Perspektive bekommen über die duale Ausbildung, über Stipendienplätze und so weiter. Und was die irreguläre Migration angeht, ist das Hauptproblem ja, dass es eine Menge Länder gibt, die wollen ihre Bürger gar nicht zurücknehmen, beziehungsweise Identitätsfeststellung ist schwierig. Da brauchen wir den Bund auch, dass die Identitätsfeststellung künftig leichter ist. Und dann gibt's nur einen Punkt, der ärgert übrigens auch viele Migranten. Es sind ja im Kern wenige Leute, die schwer straffällig sind. Nehmen Sie den Fall der syrischstämmigen Familie aus Stuttgart. Fast jedes männliche Mitglied, umfangreiches Strafregister. Die Justizministerin sagt, sie sei abgeschoben worden. Die Wahrheit ist, sie haben Geld bekommen, dass sie gehen. Gleichzeitig lesen wir, ein Einzelabiturient wird abgeschoben, weil irgendwas mit den Papieren nicht stimmte. Gott sei Dank konnte der zurück, weil die Schule alle Druck gemacht haben. Ich möchte, dass es künftig andersrum ist. Wer in unseren Betrieben eine Ausbildung macht, wer benötigt wird, wer in die Schule geht, muss sicher sein. Und umgekehrt, die schwer Straffälligen, die müssen wir abschieben.
Da gehen wir vom SWR-Faktenbasisteam nochmal rein. Özdemir bezieht sich im Interview auf den Fall eines jungen Geflüchteten, der trotz Einser-Abiturs und laufenden Studiums in den Irak abgeschoben wurde, mittlerweile aber wieder zurück in Deutschland ist. Özdemirs Folgerung daraus ist, die Straffälligen müssten das Land verlassen, diejenigen, die eine Ausbildung machten, müssten bleiben. In Baden-Württemberg gibt's ein Expertenteam, das sich speziell um die Abschiebung von schweren Straftätern kümmert. Diese können oft nicht abgeschoben werden, weil ihre Identität nicht klar ist. Das sagt Özdemir auch in diesem Teil des Interviews, dass die Identitätsfeststellung ein Problem sei. Vergangenes Jahr wurden laut Landesmigrationsministerium rund 1000 Straftäter abgeschoben, so viele wie noch nie zuvor. Wie häufig Menschen in Ausbildung abgeschoben werden, ist unklar, denn diese Abschiebungen werden statistisch nicht erfasst. Das heißt, es lassen sich keine belastbaren Aussagen dazu treffen. Grundsätzlich schützt eine laufende Ausbildung nicht vor Abschiebung, sagen Experten. Rechtlich gibt es die Möglichkeit, dass Menschen in Ausbildung eine sogenannte Ausbildungsduldung erhalten. Die ist im Aufenthaltsgesetz geregelt. Eine solche Duldung ist zwar kein Aufenthaltstitel, die Abschiebung ist jedoch vorübergehend ausgesetzt. Die Zahl der Menschen mit Ausbildungsduldung ist allerdings klein. Im Juni 2025 waren es bundesweit nur 2,1%. Unsere Einschätzung ist, da es keine konkreten Zahlen zu den Abschiebungen von Menschen in Ausbildung gibt, lässt sich schwer einschätzen, ob, wie Özdemir sagt, zu viele Menschen in Ausbildung und zu wenige Straftäter abgeschoben werden. Für das Land Baden-Württemberg lässt sich sagen, dass das Migrationsministerium einen Sonderstab eingerichtet hat, der sich darum kümmert, schwere Straftäter abzuschieben. Und kurz nach diesem SWR1-Leute-Gespräch hat etwa das Ministerium bekannt gegeben, dass der vierte Straftäter der Gruppenvergewaltigung in Illerkirchberg mit zwei weiteren Straftätern in sein Heimatland Afghanistan abgeschoben wurde, die drei anderen Mittäter bereits früher. Zurück zu SWR1 Leute mit Cem Özdemir.
Die gefühlte Unsicherheit vor allem in den Innenstädten der Ballungsräume, prominentes Beispiel ist jetzt Heilbronn zum Beispiel, aber auch anderswo, das treibt die Menschen sehr, sehr stark um. Sie haben jetzt gerade gesagt, Straftäter müssen konsequenter abgeschoben werden. Das haben Sie vor anderthalb Jahren in einem Gastbeitrag in der FAZ auch schon gesetzt, das Thema. Aber wie? Was ist da Ihr Konzept für die innere Sicherheit? Mehr Kameras?
Auch, das gehört auch dazu, intelligente Kameras. Die erkennen übrigens, wenn jemand eben, die sind ja nicht permanent an, sondern wenn da jemand sich eben komisch verhält, versucht da irgendwie mit dem Messer auf jemanden zuzugehen oder sonst was. Das ist das eine. Dann müssen wir die Polizei von bürokratischen Lasten befreien, damit sie ihrem Job nachgehen, draußen sind, also die Polizeipräsenz erhöhen. Ehrlicherweise muss man sagen, wir haben zwar neue Polizeistellen geschaffen, 1000 an der Zahl, aber dadurch, dass ja auch Leute in den Ruhestand gehen, die geburtenstarken Jahrgänge, brauchen wir, glaube ich, nochmal eine Einstellungsoffensive. Da müssen wir noch besser werden. Also es ist ein Mix aus vielen Maßnahmen. Jetzt fragen Sie aber auch jemanden, der studierter Sozialpädagoge ist. Insofern will ich auch die Prävention nicht vergessen. Wir müssen uns auch um die Schulen kümmern. Wir müssen uns um die frühkindliche Bildung kümmern. Wir müssen mit den Elternhäusern reden. Da sind auch die migrantischen Elternhäuser gefragt, auch die Vereine gefragt, was wir tun können, damit wir die Kinder nicht verlieren.
Was ist Ihre wichtigste, Ihre zentrale Forderung beim Thema Bildung?
auf den Anfang kommt es an. Ich bin selber ja Kind, das das quasi alles mitgemacht hat. Bis zur vierten Klasse in Deutsch eine 5. Prognose, der wird nie Deutsch lernen. Manche sagen, ist ja auch so. 5. Klasse Hauptschule, dann Realschule, nachdem ich eine Nachhilfe bekommen hatte in der 5. Klasse. Dann Ausbildung, schließlich Fachabitur und dann Studium. Ich habe so viele Kinder unterwegs gesehen, die viel klüger waren wie ich, die aber nicht das Glück hatten, dass zu Hause eine Bücherwand da war, dass jemand helfen konnte, so wie bei mir die Eltern berufstätig. Und darum möchte ich ein Bildungssystem, das kein Kind zurücklässt. Und deshalb ist ganz entscheidend, was vor der 1. Klasse passiert. Es ist gut, dass unsere Bildungsministerin, wir haben ja in dieser Legislaturperiode das erste Mal eine grüne Bildungsministerin, die verbindliche Sprachstandsmessung eingeführt hat. Wir müssen wissen, wie gut sind die Sprachkenntnisse vor der 1. Klasse. Und dann braucht es Konsequenzen, wenn sie nicht ausreichend sind. Der nächste Schritt muss sein, das letzte Kita-Jahr muss verpflichtend sein. Und wenn es verpflichtend ist, muss es kostenlos sein. Die Grundschule, aber auch die Kita muss eine Art Familienzentrum sein. Das heißt, die Eltern müssen einbezogen werden. Und am Ende muss als Berufswunsch neben dem Studium auch die Ausbildung gleichberechtigt stehen. Und wenn der Master kostenlos ist, muss es auch der Meister sein.
Das waren jetzt viele Forderungen auf einmal, Herr Özdemir. Nehmen wir mal dieses verpflichtende und kostenfreie letzte Kita-Jahr. Die Grünen sind seit 2011 in wechselnden Konstellationen an der Regierung, haben es nicht hinbekommen. Warum sollten Sie das jetzt hinbekommen?
Weil es eine Menge Geld kostet, aber jetzt ist, glaube ich, allen klar und alle wollen es, Opposition, Regierung, dass es kommen muss, weil es einfach gar nicht anders geht. Deshalb verspreche ich übrigens auch nicht, was ich am liebsten tun würde, aber das gehört zur Ehrlichkeit dazu, dass die gesamte Kita kostenfrei wird. Das können wir uns schlicht nicht leisten auf einen Schlag. Das Geld haben wir einfach nicht. Ich habe mir eins angewöhnt in der Politik, nicht allen alles versprechen, nachher nichts halten. Das ist die Methode Merz, die wird es mit mir in Baden-Württemberg nicht geben.
Ja, das ist ja vielleicht auch gut so, aber viele, das gehört ja auch zur Wahrheit, viele Familien sind aufgrund der sehr hohen Kita-Gebühren, die es zum Teil in Baden-Württemberg gibt, kaum in der Lage, mit einem Teilzeitjob zum Beispiel eines Elternteils
zurechtzukommen. Entweder sind die Gebühren zu hoch oder sie finden gar keinen
Kita-Platz. Aber ist dann da das letzte kostenfreie Jahr wirklich der Ansatz? Sollte man nicht sagen, man könnte generell mal ein bisschen runter mit den Gebühren, damit es mal bezahlbar
wird? Das ist richtig. Darum habe ich ja vorher gesagt, müssen wir die Kommunen unterstützen, dass die Last nicht bei ihnen bleibt, indem sie anständig finanziert werden. Und ich denke, es braucht auch einen zweiten Schritt. Jede Kommune regelt es ja anders mit den Gebühren. Manche machen es nach der Zahl der Kinder, manche machen es sozial gestaffelt. Wir brauchen eine soziale Staffelung. Es darf bei niemandem dazu führen, dass das Einkommen der Grund ist, warum das Kind nicht in die Kita geht.
Kurze Einordnung hier von der SWR1 Faktenbasis. Die Kita-Betreuung ist in Baden-Württemberg derzeit bis auf wenige Ausnahmekommunen kostenpflichtig. Grüne, aber auch zum Beispiel CDU fordern ein kostenloses und verpflichtendes Kita-Jahr, das landesweit einheitlich geregelt liegen soll, vor dem Besuch einer Grundschule nämlich. Geknüpft ist daran die Hoffnung, so mehr Bildungsgerechtigkeit zu erreichen. Die Forderung der SPD in Sachen Kita-Betreuung geht noch ein Stück weiter. Sie strebt eine Kita-Betreuung an, die über die gesamte Zeit hinweg kostenfrei bleibt. Laut Kultusministerium haben 2024/25 gut 93% der nicht eingeschulten 5- und 6-Jährigen eine Tageseinrichtung besucht. 93%, das sind in Summe ca. 107.000 Kinder. Das heißt im Umkehrschluss, 8.000 Kinder haben keine Einrichtung vor der 1. Klasse besucht. Schwankungen durch Zu- und Wegzug sind nicht enthalten. Das Finanzministerium Baden-Württemberg schätzt, dass das kostenfreie Kita-Jahr das Land jährlich etwa 200 Millionen Euro kosten würde. Bislang entscheiden in Baden-Württemberg die Träger der Kindertageseinrichtungen über die Gebühren. In Künzelsau, im Hohenlohe-Kreis zum Beispiel, werden Kinder ab dem vollendeten ersten Lebensjahr bis zum Übergang in die Schule kostenfrei betreut. In Heilbronn ist die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren seit 2008 kostenfrei. In unserem Nachbarland Rheinland-Pfalz gilt beitragsfrei ab 2. Das heißt, sobald die Kinder das 2. Lebensjahr vollendet haben, fallen für Eltern bis zum Schuleintritt keine Kita-Gebühren mehr an. Und so kommen wir zu der Einschätzung. Ein verpflichtendes, letztes, kostenfreies Jahr in Kita oder Kindergarten vor der Einschulung kann vor allem Kindern zugutekommen, die in Familien mit eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten aufwachsen. Nach wie vor sind bei uns Bildungschancen ungleich verteilt und in kaum einem anderen Industrieland ist die Bildungsbiografie so stark an die soziale Herkunft geknüpft wie in Deutschland. Das untermauern zahlreiche Studien. Bildungsexperten betonen, dass frühkindliche Bildung prägend ist für die Entwicklung von Talenten und Potenzialen. Die Investition in eine möglichst gut ausgebaute und gut konzipierte Betreuung, also auch in das verpflichtende, kostenfreie Kita-Jahr, ist also eine mehr als sinnvolle Investition in unsere Zukunft.
Sehen Sie, die Bildungsbürger, die finden ihre Wege in die Kita. Diejenigen, wo wir es am dringendsten bräuchten, die Kinder, die am dringendsten früh in die Kita bräuchten, die bleiben auf der Strecke. Und das ist nicht in Ordnung.
Kommen wir zum Thema Qualität an Schulen. Ich kann mich erinnern, dass mein Baden-Württemberg-Abi damals im Vergleich zu anderen Bundesländern neben Bayern ganz vorne lag. Das wurde hochgestuft. Jetzt liegen andere Bundesländer vorn. Sachsen, Bayern, Hamburg liegen an der Spitze. Was wollen Sie in Baden-Württemberg in Sachen Bildung wieder ganz an die Spitze bringen? Was wollen Sie da tun?
Wir waren immer Spitze, wir sind es jetzt Gott sei Dank wieder. Wir sind jetzt beim neuesten Bildungstrend mit MINT-Fächern und so weiter wieder unter den ersten drei, da gehören wir auch hin. Baden-Württemberg muss immer Spitze sein bei dem Anspruch.
Diese Aussage haben wir uns als SWR-Faktenbasisteam auch mal genauer angeschaut. Seit dem Jahr 2000 finden regelmäßig große Schulleistungsstudien statt. Zu den wichtigsten zählt die IQB-Studie des Instituts zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. Darauf nimmt Özdemir Bezug. In Mathe und den naturwissenschaftlichen Fächern Physik, Chemie, Biologie wurden die Neuntklässler laut der im vergangenen Jahr veröffentlichten Studie insgesamt schlechter. Dennoch ist Baden-Württemberg Teil einer Dreier-Spitzengruppe und über dem Bundestrend. In der Studie heißt es, durchgängig signifikant positive Abweichungen vom jeweiligen Bundesdurchschnitt sind in Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen zu verzeichnen. Zitat Ende. Vergleicht man die Leistung mit den Ergebnissen von 2018, gehen sie aber insgesamt zurück. Bildungsexperten und die Studie verweisen darauf, dass den Neuntklässlern von 2024 durch die Corona-Pandemie wichtige Grundlagen fehlen. Die Leiterin der IQB-Studie, Petra Starnath, lobte Baden-Württemberg im vergangenen Oktober in einem Zeitinterview so: Die Leistungen seien zwar nicht besser geworden, aber die Trendumkehr sei geschafft. Die Bildungsverantwortlichen haben die Probleme, die sich in den letzten Studien gezeigt haben, sehr ernst genommen. Es wurde mit großem Aufwand eine Strategie der Qualitätsentwicklung auf den Weg gebracht und der Fokus der Schulen auf die Entwicklung von Basiskompetenzen in Deutsch und Mathematik gestärkt. Und so kommen wir als SWR Faktenbasis zu der Einschätzung. Neben der IQB-Studie gibt es auch andere Untersuchungen. Alle Studien verweisen darauf hin, dass die Kompetenzen abnehmen. Das ist ein deutschlandweiter Trend, der sich auch in Baden-Württemberg zeigt. Allerdings zeigt die jüngste IQB-Studienausgabe eine leichte Trendumkehr. Özdemir hat in Bezug auf diese Studie recht. Baden-Württemberg gehört bei MINT-Fächern zu den drei besten Bundesländern. Und jetzt wieder zurück ins SWR-Leutegespräch mit dem grünen Politiker.
Es muss aber beides sein, Spitze und stark in der Breite, und zwar schulartenübergreifend. Deshalb halte ich auch nichts davon, dass man jetzt eine Schulstrukturdebatte führt. Ich meine, das kennen wir doch alle als Mütter oder Väter. Niemand möchte, dass eine Schulstruktur gerade in Frage gestellt wird, während dein Kind gerade in der Schule ist, weil das ist ja der Albtraum. Die Schule wird umgebaut und du willst, dass dein Kind möglichst verlässlich durch die Schule kommt. Also keine Schulstrukturdebatte. Das heißt aber für mich auch, weder will ich die Gemeinschaftsschulen in Frage stellen, das sind exzellente Schulen, die ungefähr 300, die wir haben, noch die anderen Schularten.
Ja, das merkt man, weil im Wahlprogramm der Grünen, da steht nichts zum dreigliedrigen Schulsystem. Stehen Sie weiterhin dazu?
Absichtlich, Realschule, weil Gymnasium, wir nicht eine Schulstrukturdebatte führen wollen. Für uns gibt es keine Schulen erster und zweiter Klasse. Und jetzt sage ich vielleicht noch was, was man im Wahlkampf vielleicht gar nicht sagen sollte. Ich will nicht der Ministerpräsident sein, der auf die hört, die am lautesten organisiert sind. Wissen Sie, Hauptschuleltern, die werden keine Demonstration machen. Die werden nicht zum SWR kommen und sagen, jetzt muss mal bei uns was passieren. Berufsschulen werden es nicht machen. Die SBBZ-Schulen mit sonderpädagogischem Bedarf, die vielleicht gerade die größten Probleme haben bei der Lehrerversorgung, die werden hier nicht vor der Matte stehen und demonstrieren. Ich will aber ein Ministerpräsident sein, der sich am Bedarf orientiert, der auch die Stimme derer ist, die vielleicht nicht gerade eine laute Stimme haben.
Und auch der die 7% der Kinder, die in Baden-Württemberg ohne Abschluss abgehen, deutlich verringern kann? Schaffen Sie das?
Wie gesagt, davon verstehe ich was. Ich komme aus so einer Familie. Bei mir war das spitz auf Knopf, dass ich auch zu denen hätte gehören können. Das kriegen wir nur gemeinsam hin, mit den Eltern, mit den Lehrern. Und deshalb will ich auch da die Communities nicht aus ihrer Verantwortung entlassen.
Das Thema Klimaschutz, Herr Özdemir, ist ziemlich in den Hintergrund geraten. In den öffentlichen Debatten, aber auch in den Umfragen. Sie sind jetzt immer noch Kandidat der Partei, die sich mal für den Umweltschutz gegründet hat. Geht bei Ihnen Wirtschaft vor Umwelt und Klimaschutz?
Weil Sie Nein, so es gehört zusammen. Der Klimaschutz spielt genauso eine Rolle und ist sogar die Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg. Die gute Nachricht ist, ich treffe praktisch keinen einzigen Unternehmer in Baden-Württemberg, der sagt, lass uns zurückgehen ins fossile Zeitalter, lass uns die Kohle wieder abbauen, lass uns Atomkraftwerke bauen. Die sagen oft, wir verdienen bereits gutes Geld mit Klimaschutz. Deshalb ärgern die sich zum Beispiel jetzt auch über Berlin, dass man dort das Thema Wärmepumpe wieder aufgemacht hat. Viele Handwerker bauen die Wärmepumpe, bauen die ein. Und viele Leute bestellen die Wärmepumpe, weil sie darüber Geld sparen und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
Kann man ja ganz aktuell aufgreifen, ganz kurz, das Gebäudeenergiegesetz von der Ampelregierung. Ja. Es wurde jetzt faktisch abgeräumt, abgeschafft. Ja, neue Öl- und Gasheizungen sind wieder möglich. Aber da haben die Länder ja Kompetenzen. Und zum Beispiel können sie strengere Anforderungen für erneuerbare Energien erlassen. Was ist da bei Ihnen zu erwarten?
Baden-Württemberg. Wir sind beim Thema Wärmewende in deutschlandweit die Nummer eins. Übrigens parteiübergreifend, das muss ich an der Stelle auch sagen, das sind jetzt nicht nur die Grünen, das ist auch der Koalitionspartner, großer Teil der Opposition, der das mitgetragen hat. Da sind wir top. Wir sind beim Thema Ausbau der Photovoltaik top bundesweit. Bei der Windenergie hatten wir das Problem, dass wir früher eine Landesregierung hatten, wo jedes Windrad einzeln bekämpft wurde. Auch da sind wir gerade jetzt gut dabei. 1800 Anlagen sind gerade im Feld in der Genehmigung. Wir haben die Fristen für die Planung von 7, 8 Jahre auf 9 Monate verkürzt. Damit sind wir deutschlandweit die schnellsten. Wir brauchen aber auch den Bund dafür. Ich habe vorher den Netzausbau angesprochen. Der muss künftig schneller sein, damit wir die Volatilität der Erneuerbaren ausgleichen. Weil nicht immer weht der Wind, nicht immer scheint die Sonne. Dafür brauchen wir entsprechende Speicher, Netzausbau und für den Übergang Gas.
Wo Sie gerade den Bund ansprechen, Sie halten fest an dem Ziel, in Baden-Württemberg die Emissionen bis 2030 um 65% im Vergleich zu 1990 zu senken. Das steht in Ihrem Programm. 2040 müsste Baden-Württemberg dann netto treibhausneutral sein. 5 Jahre früher als der Bund und 10 Jahre früher als die EU. Das ist eigentlich kaum zu schaffen. Und davon sind wir weit entfernt. Wie wollen Sie das denn erreichen, dieses Ziel? Oder wollen Sie es überhaupt noch?
Wir setzen uns ehrgeizige Ziele und entscheidend ist, was wir jetzt machen. Ob wir das Ziel dann erreichen, wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Aber wir verabschieden uns jedenfalls nicht von den Zielen, die wir uns gemeinsam gegeben haben, das Pariser Klimaschutzabkommen. Ich bin sehr dankbar, dass unser Ministerpräsident Winfried Kretschmann mit dem Gouverneur von Kalifornien und die Umweltministerin hat es jetzt nochmal erneuert, gesagt hat, wenn der Präsident der USA sich vom Klimaschutz verabschiedet, der Bundeskanzler in seiner Neujahrsansprache das Thema nicht mal mehr erwähnt, dann machen wir das Gegenteil. Wir bekennen uns zum Klimaschutz, verbinden das mit Wirtschaft, verbinden das mit Wissenschaft, mit Forschung und gehen den Weg. Und das ist ja jetzt nicht nichts, Baden-Württemberg und Kalifornien. Viele Bundesstaaten, Bundesländer haben sich dem angezogen. Okay. Also wir organisieren ein Bündnis der Vernunft, wenn die anderen sich dafür entscheiden, sich von Naturgesetzen zu verabschieden.
Reden wir übers Wie. Ihre Partei möchte 1 Milliarde in Klimaschutz und Klimaanpassungsmaßnahmen in den Kommunen investieren. Wohin sollen das Geld? Das muss ja erstmal irgendwo herkommen. Also woanders nicht investiert werden, wo sollen das konkret hinfließen?
Das soll in Klimaanpassung beispielsweise gehen. Das soll in die Folgen der Klimakrise gehen. Ich war im Rems-Murr-Kreis. Sie wissen, da hatten wir leider eine schreckliche Katastrophe, was Hochwasser angeht, mit Tod. Auch das sind ja Folgen. Hochwasser gab es immer. Aber die Häufung von Hochwasserfällen, dass es so kurzfristig passiert, so extrem passiert, hat natürlich was mit den Folgen der Klimaveränderung zu tun. Dabei dürfen wir die Leute nicht allein lassen. Wenn Städte sich aufheizen, ist es gerade für ältere Menschen oft ein Problem. Das heißt, es braucht Zonen in der Stadt mit Grünflächen, wo die Stadt sich abkühlen kann. Was machen wir mit Starkregen? Die Landwirtschaft ist brutal davon betroffen. Also wir müssen einerseits die Klimakrise bekämpfen, wo wir es können. Das können wir alleine nicht, dafür ist Baden-Württemberg alleine zu klein. Aber wir können ein Vorbild sein und gleichzeitig müssen wir Klimaanpassung betreiben. Ich wünschte, wir bräuchten es nicht, aber die Realität ist was anderes.
Da ist das Thema Windräder ja immer groß in Baden-Württemberg, auch gehört auch irgendwie zum Gesamtkonzept. 1000
neue Windräder. Dafür habe ich einen Vorschlag, nämlich der Bund ermöglicht es uns ja, dass die Kommunen beteiligt werden können an den Gewinnen. Das heißt, dann bleibt Wertschöpfung vor Ort. Das wird auch die Akzeptanz verbessern.
Also so ähnlich wie in einer kleinen Stadt im Rems-Murr-Park, wo jetzt ein Rems-Murr-Kreis, wo ein Solarpark entsteht, in den die Bürgerinnen und Bürger investieren können. Trotzdem, Herr Kretschmann, Ihr Parteifreund, den Sie ja beerben wollen, der hat 1000 neue Windräder bis 2026 versprochen, dann das Versprechen auch wieder kassiert vor 4 Jahren. Fakt ist, letztes Jahr 36 neue Anlagen gebaut, 12 zurückgebaut, also 24 ist der Bestand gewachsen. Also das Ziel wird verfehlt. Wir bräuchten eigentlich mehr. Wollen Sie mehr bauen?
Es kommen ja jetzt welche. Ich habe ja gerade gesagt, 1800 sind jetzt gerade dabei. Die werden demnächst zu sehen sein überall. Also da tut sich jetzt was. Das Problem ist, wir sind hier ein Bundesland, das vom Wind her nicht wie der Norden Deutschlands einfache Flächen hat. Wir haben viel Berge, das heißt, es ist einfach wesentlich aufwendiger. Und wenn es nicht eine Südquote gibt, die berücksichtigt, dass wir andere Bedingungen haben, dann sind wir immer im Nachteil. Ja, also muss der Bund quasi das auch berücksichtigen, dass wir hier besondere Bedingungen haben. Je weniger Windräder wir hier bauen, umso mehr Leitungen, umso mehr Netze brauchen wir. Also wer nicht möchte, dass man zu viele Netze bauen muss, muss auch hier im Süden selber Energie produzieren.
Herr Özdemir, jede 10. Brücke im Land ist sanierungsbedürftig. Wie wollen Sie, wie wollen die Grünen das anpacken?
Das können wir allein nicht finanzieren. Dafür brauchen wir den Bund. Der Bund hat den entsprechenden Etat. Wir haben dem Bund geholfen. Also wir heißen in dem Fall die Grünen in der scheidenden Regierung, der kommenden Regierung, dass wir ein Sondervermögen von 500 Milliarden haben. Ich darf noch mal daran erinnern, die alte Regierung ist an 3 Milliarden gescheitert. Das heißt, die neue Regierung schwimmt im Geld. Was macht sie allerdings? Sie kürzt den Verkehrsetat. Anstatt, so wie versprochen, zusätzliche Ausgaben für Infrastruktur, also Brücken von Schwerlastverkehr, dass Eisenbahnstrecken wieder in Betrieb genommen, elektrifiziert werden, neu gebaut werden, macht es das Gegenteil. Das können wir von hier nicht beeinflussen, aber wir können Druck machen auf Berlin.
Das wäre jetzt meine Frage.
Das Geld muss dahin fließen, wie es versprochen war, in die Infrastruktur. Nichts anderes. Keine Wahlgeschenke für die CSU und für andere, die niemandem irgendwas bringen, sondern das Land muss auf Vordermann gebracht werden. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wir müssen aber auch eine Infrastruktur haben. Denken Sie an das Thema Digitalisierung, die der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt angemessen ist.
Ja, und wir sind ein großes Bundesland mit viel Verkehrsinfrastruktur. Was geht bei Ihnen vor? Erhalt und Modernisierung bestehender Straßen oder Brücken oder Neubau?
Naja, ich meine, das ist doch, wenn Sie bauen, was machen Sie? Bauen Sie an oder reparieren Sie erstmal das Dach? So, und das Gleiche gilt natürlich auch für die Verkehrspolitik. Ich meine, jeder, der bei Trost ist, weiß, wenn man was Neues gebaut hat, muss man es auch unterhalten. Und die Unterhaltskosten, die sind halt relevant. Also muss ich da erstmal dafür sorgen, dass ich das, was ich habe, das Tafelsilber, auch bitteschön auf Vordermann bringe. Und wenn ich dann noch Geld habe, dann kann ich gerne noch weiterbauen. Aber erstmal muss man immer den Bestand pflegen und erhalten.
Also die Gretchenfrage bei der Verkehrspolitik ist ja immer Auto oder ÖPNV oder beides. Wenn ich Sie jetzt,
das entscheiden die Leute selber,
beides.
Aber sie brauchen Alternativen auch auf dem Land. Nicht nur in der Stadt.
Ihr Ziel war, was den öffentlichen Personennahverkehr angeht, Verdopplung von 2010 bis 30. Das war das Ziel der grünen Vorgängerregierung. 15 Jahre haben wir da jetzt hinter uns. Die Zahlen legen zwar zu, aber die gefahrenen Kilometer haben sich im Vergleich zu 2010 genau 0,4% verändert, aber ins Minus. Also das heißt, es wird nicht mehr gefahren als 2011. Keine Spur von Verdopplung. Wollen Sie das ändern? Wie?
Deshalb muss jeder Verkehrsträger seinen Beitrag leisten, umweltschonender zu sein, also auch das Auto. Deshalb haben wir ja vorher darüber diskutiert, was kann das Auto tun, zum Beispiel die Antriebswende. Das ist ein Beitrag, dass Autos auf Dauer klimaneutral werden. Und was den öffentlichen Verkehr angeht, brauchen wir uns nicht zu verstecken. Wir sind, was das Thema Wiederinbetriebnahme von Eisenbahnstrecken angeht, nehmen Sie jetzt ganz jüngst die Hermann-Hesse-Bahn. Die Elektrifizierung von Eisenbahnstrecken, nehmen Sie die Ermstalbahn in meinem Geburtsort Bad Urach. Ich habe noch Politik gemacht, da wurden Eisenbahnstrecken stillgelegt von einer Koalition von CDU, SPD, FDP, weil es hieß, das braucht es nicht, auf dem Lande brauchen die Leute keine Eisenbahnstrecken. Wir haben hart dafür gekämpft, dass die Gleise nicht rausgerissen wurden. Jetzt ist sie elektrifiziert worden. Dann das Thema Rufbus. Jetzt brauchen wir noch On-Demand-Service auf dem Lande, die flexibel auf die Bedürfnisse der Leute eingehen können. Aber es geht auch gar nicht darum, das Auto zu verteufeln. Auf dem Lande sind die Menschen aufs Auto oft angewiesen. Darum muss man sich auch mit dem Thema Führerschein beschäftigen. Das ist für viele auch eine soziale Frage mittlerweile. Ich bin ja ein großer Fan davon.
3.500 Euro kostet der Schnitt,
so ist es.
Schnitt der Führerschein in Baden-Württemberg.
Darum bin ich ein großer Anhänger davon, dass man zum Beispiel sagt, wenn junge Leute, es gibt ja die Diskussion um die Wehrpflicht. Ich bin ein Anhänger des republikanischen Jahres, dass Männlein, Weiblein selber sich aussuchen, wo sie ein Jahr verbringen, etwas für die Gesellschaft tun. Das kann die Bundeswehr, es kann was anderes sein. Aber da könnte man doch hergehen und sagen, wer das macht, kriegt den Führerschein kostenlos.
Die Fragen der SWR1-Hörerinnen und Hörer stehen jetzt an den Spitzenkandidaten von Bündnis 90 Die Grünen, Cem Özdemir, vor der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Fangen wir an mit Anton Heilmann aus Ellwangen, der sagt, die Industrie in Baden-Württemberg ist ja sehr exportabhängig. Die Grünen haben im EU-Parlament gegen das Mercosur-Freihandelsabkommen gestimmt. Das hätte eine große Freihandelszone bedeutet. Wie wollen Sie denn Politik umsetzen, wenn grüne EU-Abgeordnete gegen den Freihandel abstimmen? Er sagt, Brandmauer scheint ja auch nicht für die Grünen zu gelten, haben Sie doch mit der AfD in der Sache Mercosur im Europaparlament abgestimmt.
Ich habe da eine sehr klare Position dazu. Ich war für Mercosur schon bei der alten Bundesregierung, habe das damals mit durchgesetzt, dass die Grünen im Bund für Mercosur die Hand gehoben haben. Die Abstimmung im Europaparlament fand ich falsch. Ich bin froh, dass die ihre Position revidiert haben, deutlich gemacht haben, dass sie dem das nächste Mal zustimmen. Aber vor der Abstimmung wäre besser gewesen. Ist übrigens auch kein Trost, das will ich hier dazu sagen, dass es ja nicht nur Grüne waren, sondern es waren ja auch aus der Parteienfamilie der CDU, aus der Parteienfamilie der SPD und der FDP, Abgeordnete aus anderen Ländern. Ich habe mich mit den Grünen zu beschäftigen und habe mich da sehr klar geäußert. Ich will allerdings auch dazu sagen, als es bei den Bauernprotesten, Sie werden sich erinnern, da war ich ja sehr präsent.
Weil Sie Bundeslandwirtschaftsminister waren.
Genau, und die Bauern gegen Mercosur protestiert haben. Ich glaube, die haben jetzt nicht die Grünen gewählt, sondern eher CDU gewählt. Ich habe mich nicht in die Furche gelegt. Ich habe mich bei Wind, und der Wind wehte von vorne sehr heftig, für Mercosur ausgesprochen. Da habe ich mal zu meiner Linken und Rechten geschaut, nicht so viele Politiker gefunden, die sich getraut haben, dort auch Mercosur zu verteidigen. Also ich verteidige Mercosur auch dann, wenn ich den Protest kriege.
Beate Wiedmeier aus Walderstadt fragt, wie stehen denn die Grünen zum Thema Staatsfonds, Beispiel Norwegen zur Finanzierung der Wirtschaft? Man könnte die Kapitalertragssteuer in diesen Fonds fließen lassen, dann hätten auch zukünftige Generationen etwas davon.
Also man muss sich sicherlich anschauen, dass wir wieder mehr Industriepolitik brauchen. Ich habe als Beispiel die Batterie. Das kann ein Land wie Baden-Württemberg alleine nicht machen. Wir leisten wichtige Grundlagenforschung in Ulm. Wir haben in Friedrichshafen ein wichtiges Unternehmen, das daran arbeitet. Aber da bräuchten wir Europa dafür. Dass wir das können, haben wir gezeigt beim Thema Airbus als Antwort auf Boeing. Also warum nicht hergehen, dass die Europäische Union sagt, wir machen eine Antwort auf die chinesische Batterie, die nächste kommt aus Europa. Das ist klassische Industriepolitik und das braucht man in solchen Feldern.
Sie haben vorhin von 1800 Windrädern gesprochen. Dazu eine Frage von Andreas. Wo sollen denn die Windräder aufgebaut werden? Für jedes Windrad muss bis zu einem Hektar Wald gerodet werden.
Also wir haben ungefähr 3% der Fläche in Baden-Württemberg ausgewiesen davon. Das heißt aber, 97% sind es eben nicht. Und das muss vor Ort jeweils entschieden werden. Und ich habe ja auch gesagt, die Kommunen müssen daran beteiligt werden. Da gibt es ja auch Bürgerenergie, Windparkanlagen und so weiter. Das muss vor Ort ausgetragen werden. Das weiß jetzt nicht der Ministerpräsident besser, wo vor Ort der geeignete Standort ist.
Eine Frage von Thomas Mayer aus Löwenstein. Wie wäre es denn, wenn Politiker mal in die Rentenversicherung einzahlen würden? Stichwort soziale Gleichstellung.
Sind wir dafür? Ist meine Partei dafür? Das können wir nur nicht alleine entscheiden. Die Frage müsste sich an die anderen Parteien richten, weil die müssen es unterstützen.
Und können sie es ja umsetzen im Land sowieso nicht. Das ist Bundespolitik.
Wir müssten uns parteiübergreifend darauf verständigen, dass wir das generell machen. Das trifft ja dann auch Beamte, dass sie einzahlen. Das müsste man grundsätzlich diskutieren. Ich glaube aber, bei der Rente ist doch unser Problem die vorgelagerten Systeme. Also die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wenn Frauen in die Teilzeitfalle gelockt werden, indem, wir haben das Thema ja vorher diskutiert, nicht genug Kita-Plätze da sind. Da ist doch das Problem. Das Thema Altersarmut bei Frauen beispielsweise ein großes Thema, das viel zu wenig besprochen wird. Stattdessen diskutiert die Politik in Berlin von der CDU über Teilzeit-Lifestyle. Es hat nur mit der Realität der Menschen relativ wenig zu tun.
Thomas Steiber fragt, wo Sie jetzt gerade schon über die anderen Parteien reden, fragen Sie doch mal bitte Herrn Özdemir, warum weder er noch alle anderen Herrn Frohnmeier von der AfD beim Dreierduell, also das ist die Debatte, die im SWR-Fernsehen jetzt diese Woche lief, nicht auf die Demokratie, EU- und NATO-Feindlichkeit angesprochen hat.
Also ich tue das bei vielen Gelegenheiten. Ich habe ja oft Podien mit ihm. Aber das ist halt jemand, der hat so viel Kreide gefressen, dass die Kreidevorräte in Baden-Württemberg bald knapp werden. Verstehen Sie, es gibt den Frohnmeier, über den der russische Geheimdienst sagt, der steht völlig unter ihrer Kontrolle. Und es gibt den Frohnmeier der Podien und der Fernsehformate. Da müssen wir auch mal über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk reden. Da müssen wir auch mal drüber reden, wie gut vorbereitet Journalisten sind. Da müssen wir auch mal drüber reden, ob das überhaupt funktioniert, ob man nicht einen Faktcheck in Echtzeit machen würde. Aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen auch Ihrer Sendung sperren. Da hätte ich auch manches zu sagen.
Birgit Weimann möchte wissen, warum verleugnen Sie Ihre Partei auf den Plakaten und in Diskussionen?
Tue ich doch gar nicht. Jeder weiß, dass ich von Bündnis 90 Die Grünen bin. Ich war 10 Jahre Vorsitzender, die Partei hat mich aufgestellt, aber ich will ja Ministerpräsident für Baden-Württemberg werden, nicht für eine Partei, für alle, auch ja. Für diejenigen, die mich vielleicht nicht wählen.
Aber die Sonnenblume ist schon sehr klein auf den Plakaten, das müssen Sie zugeben.
Weil es um die Frage geht, wer wird Ministerpräsident in schwierigen Zeiten? Wer führt dieses Land in dieser Zeit? Und da ist vielleicht nicht schlecht, wenn man jemanden hat, der schon mal ein Ministerium von innen gesehen hat, der sich in Berlin, in Brüssel, vielleicht auch in Washington nicht verläuft und weiß, wie man Kompromisse gut verhandelt.
Die Frage kam tatsächlich sehr oft und ist auch von Birgit Weimann gestellt worden. Planen Sie, Palmer ins Kabinett zu holen? Also die Rede ist natürlich von dem Tübinger OB Palmer.
Er ist ein wichtiger Ratgeber für mich.
Boris Palmer.
Er ist ein wichtiger Ratgeber, wenn es um Kommunalpolitik geht, wenn es ums Thema Entbürokratisierung geht, weil er hat ein super funktionierendes Rathaus bei sich, da kann man sich viel abschauen. Wir kennen und schätzen uns seit vielen Jahren, pflegen allerdings auch das offene Wort, wo es notwendig ist. Gehen Sie mal davon aus. Ansonsten gibt es bei mir zwei Grundsätze. Erstens, das Fell des Bären wird nicht verteilt, solange der Bär noch brummt. Der Bär brummt noch. Das hat einfach was mit Respekt vor der Wahl und vor den Wählerinnen und Wählern zu tun. Und zweitens, wer sich selber ins Gespräch bringt mit Kabinettsposten, wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht. Da Boris Palmer klug ist, tut er das auch nicht.
Wissen Sie, was Frau Weimann noch geschrieben hat? Bitte um klare Antworten und kein Drumherumgerede. Also ja oder nein? Oder Sie sagen es nicht?
Es gibt keine Kabinettsposten vor der Wahl für niemanden, ganz klar.
Okay.
Das macht man einfach nicht, das gehört sich nicht.
Ja. Volker aus Weinsberg möchte wissen, hatten Sie vorab Kenntnis, dass das 8 Jahre alte Hagel-Video, also die Rede ist von dem Video, das gerade überall kursiert, von CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel, in dem er über eine 16-jährige Schülerin mit rehbraunen Augen spricht, muss man sich angucken. Jetzt in Gänze können wir jetzt nicht einordnen. Hatten Sie vorab Kenntnis, dass es veröffentlicht wird?
Nein.
Gibt es innerparteiliche Maßnahmen, auch von Volker aus Weinsberg, gegen die Person, die den sachlichen Wahlkampf wohl etwas eingeschränkt hat? Wo stand da Anstand und Respekt? Also ich glaube, er geht davon aus, dass es doch von Ihnen kam.
Erstens kam es nicht von mir. Zweitens sollte man mit der Dame reden. Die Frau Zoe Meyer hat das erklärt, dass sie erzählt hat von ihren eigenen Erfahrungen als junge Politikerin im Stadtrat.
Bundestagsabgeordnete aus Karlsruhe.
Wie es ihr ging. Dass sie dort offensichtlich auch solche Erfahrungen mit älteren Männern gemacht hat. Daraufhin hat ihr jemand dieses Video geschickt, ein frei zugängliches Video, das ja bei YouTube zu finden ist. Und den Rest kennen sie. Ich glaube, der beste Weg, wenn man das ausräumen möchte, ist, dass derjenige, um den es geht, einfach klar Schiff macht und sagt, wie er dazu steht, dass das falsch war, dass es nichts daran schön zu reden gibt. Und dann bin ich allerdings auch der Meinung, muss es auch einen Weg geben, dass man sagt, so jetzt beurteilen wir den Menschen nach dem, was er heute sagt.
Frank Natusius möchte wissen, was macht Herr Özdemir, wenn er nicht Ministerpräsident wird?
Ich spiele auf Sieg und nicht auf Platz und alles andere entscheiden die Wählerinnen und Wähler in ihrer unnachahmlichen Weisheit. Ich will Baden-Württemberg mit besten Kräften dienen und mich einbringen für dieses Bundesland. Mhm. In welcher Funktion, das entscheiden die Wählerinnen und Wähler.
Ich suche diese Frage gerade wie die Nadel im Heuhaufen. Die kam irgendwann zwischen 10 und 11 Uhr. Und da hat jemand gefragt, es gibt ja so Gossip-Fragen im Landtagswahlkampf. Und eine davon ist eigentlich, wo sind eigentlich die Koteletten von Herrn Özdemir hin? Diese Frage kam von einem Hörer, den ich jetzt leider nicht nennen kann.
Okay, wir sind ja unter uns. Ich oute mich mal. Das waren immer Klettverschlüsse. Ich habe das morgens immer angeklebt und dann wieder abgezogen abends. Und die Klettverschlüsse habe ich jetzt einfach entfernen lassen. Ich hoffe, Sie sind mit der Antwort zufrieden.
Ich nehme es hin. Kommen wir zurück zu einer Sachfrage. Wie wollen denn die Grünen wieder attraktiv für Wähler mit Migrationshintergrund werden?
Ich glaube, das sind sie, aber nicht für alle. Also die Erdogan-Anhänger, die wollen mich nicht. Und da bin ich ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz drauf, dass die Erdogan-Anhänger hier gerade eine Kampagne gegen mich fahren und sagen, dass Christen aus der Türkei, die dort verfolgt werden, Sie wissen, die Anhänger, die syrisch-orthodoxen Christen, die Sprache Christi sprechen, das Aramäisch, die Armenier, das ist das älteste christliche Volk auf der Erde. Aber auch Aleviten, die eine sehr tolerante Form des Islam oder Religion praktizieren, wo Mann und Frau gleichberechtigt sind. Die Sozialdemokraten, die Kurden, die lange Zeit verfolgt wurden wegen ihrer Sprache, dass die mich unterstützen, da bin ich stolz drauf. Und dass die religiösen Fanatiker, die Ultranationalisten, dass die nicht mich unterstützen, sondern offensichtlich andere, auch das macht mich stolz. Dann habe ich ein paar Sachen richtig gemacht. Ich will nicht von Rechtsradikalen, ich will nicht von Islamisten unterstützt werden.
Die Frage kam übrigens nicht von mir, sondern von SWR1-Hörer Ömer Razgatioglu. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Ich glaube, das war's, Herr Özdemir. Wir sind fertig für heute.
Schade.
Vielen Dank für Ihren Besuch. Das
Sehr
war
gerne.
SWR1, Leute.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.